Ich glaube, dass wir es gewonnen haben, weil wir im richtigen Moment das zweite Tor machen konnten in der Phase, wo insgesamt, glaube ich, dann das Spiel auch sehr verflacht ist und wir Breel noch bringen konnten.
Ja, Breel Embolo, einer der Männer des Samstags, kann man sagen, nach dem 3:1-Sieg von unserer Borussia aus Mönchengladbach beim FSV Mainz 05. Wichtige drei Punkte, die ersten drei Punkte der Saison. Wir stehen jetzt bei 4 aus 2 Spielen, guter Start im Pokal weiter. Und ja, da spricht es sich umso leichter, da spricht es sich befreit in das Podcast-Mikrofon hier bei Pfostenbruch, dem Gladbach-Podcast mit Kevin und
Fabian. Ja, hi. Ja, freut mich auch total. Der erste Bundesliga-Sieg, den wir hier bei Pfostenbruch besprechen. Ich glaube, wir waren alle sehr erleichtert am Samstag gegen 17.25 Uhr, als das Spiel dann zu Ende war. Pfostenbruch, erste Folge, wo wir einen Sieg besprechen. Und an der Stelle möchten wir euch direkt mal drauf aufmerksam machen. Auf unsere Facebook-Seite, liked uns auf Facebook. Wir sind zu hören auf Spotify, auf Apple, iTunes, wie heißt es mittlerweile? Keine Ahnung.
Apple Podcasts, sagt Apple, der fachkundige Podcaster, glaube ich, mittlerweile.
Ich bin Android-Nutzer und kenne mich damit nicht aus. Gibt ja sehr viele gute Alternativprogramme zu Apple. So, ihr könnt uns auch per Mail erreichen, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Kritik, Feedback zu unserer Sendung habt, dann meldet euch einfach an fabian@pfostenbruch-podcast.de.
Da merkt man schon, wer die Mailhose anhat hier, ja, sozusagen. Kevin, Pfostenbruch gibt's noch gar nicht.
Gibt's noch gar nicht, wird's aber bald geben.
Oh, super, da freue ich mich schon drauf. Genauso freue ich mich, jetzt mal ausführlich über das Mainz-Spiel zu sprechen. Danach werden wir natürlich auch, wie in den letzten Folgen, es ist ja erst unsere dritte, aber wie in den ersten beiden Folgen auch, werden wir auch einen Ausblick liefern auf das nächste Spiel gegen RB Leipzig, am Freitag schon. Und natürlich steht auch die Europa-League-Gruppenauslosung ganz hoch im Kurs bei uns. Da werden wir mal so ein paar Möglichkeiten skizzieren.
An der Stelle, wir haben das ja letzte Woche besprochen, ausführlich auch mit Dobby schon die ersten Möglichkeiten aufgezeigt. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass einen Tag später auf borussia.de ein Artikel auftauchte, unsere neuen Gruppen an der Stelle. Viele Grüße an das Social Media und das Webteam von Borussia. Schön, dass ihr uns auch hört und dass ihr unsere Ideen aufnehmt.
Ja, und auch viele Grüße an das Team von Seitenwahl. Sehr, sehr fachkundiger Blog über Borussia Mönchengladbach. Und die sind genauso wie wir sehr nerdig unterwegs, was mögliche Gruppengegner für die Europa League betrifft. Aktualisieren dann nach jeder Euroleague-Quali-Runde die noch möglichen Gegner, die sich dann in die Lostöpfe aufmachen werden, da am Freitag. Auch da natürlich unsere Props gehen raus an Seitenwahl. Die machen da auch einen sehr guten Job. Und jetzt werden wir über den guten Job unserer Borussia in Mainz sprechen, würde ich sagen.
Ja, absolut. Ich habe ein ganz gutes Spiel gesehen. Wir waren ja letzte Woche eigentlich schon einer Meinung. Da waren wir beide nicht allzu kritisch, obwohl der Auftritt von Borussia gegen Schalke da schon relativ kritisch gesehen wurde. Und ich denke, so sind wir diese Woche auch nicht allzu kritisch, obwohl der Auftritt jetzt teilweise etwas besser gesehen wurde, teilweise aber auch weiterhin sehr kritisch. Viele haben, glaube ich, gesagt, sehr glücklich zustande gekommen. Ich denke, das kann man auch nicht komplett abstreiten. Es war irgendwo leicht glücklich, aber ich finde, wir haben den Kampf angenommen und am Ende den Sieg auch verdient. Was sagst du?
Ja, für mich stellt sich die Frage, ist es nicht vielleicht schon ein Spiel gewesen, was exemplarisch auch für die neue Borussia steht? Weil ich glaube, in den letzten Jahren, wir können das alte Lied singen, nach Rückstand haben wir generell sehr selten Spiele gedreht. Dann auch so ein kampfbetontes Spiel bei den Temperaturen. Also das ist schon ein Statement, was man da gesetzt hat. Und grundsätzlich fand ich, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Also auch die erste Halbzeit gerade ging sehr ausgeglichen los. Da macht es dann auch eben, oder kannst den Unterschied machen, wie Standards aussehen. Da hatten wir das Glück, dass wir das Standard-Gegentor relativ schnell kontern konnten durch ebenfalls ein Tor, was aus einer Standardsituation, aus dem Freistoß entstanden ist. Leiner steht dann natürlich richtig. Ja, man hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht, kommen wir auch gleich noch zu. Aber dann in der zweiten Halbzeit ist Mainz deutlich besser rausgekommen, das muss man schon sagen. Hatten da auch über, wer war es, Onisivo, der hatte da die ein oder andere Szene, genau wie Quaison. Ja. Die Flanken von Brosinski waren fast alle sehr, sehr gut. Teilweise fehlte da auch nicht viel und dann hätte sich Sommer vielleicht so ein Ding hinten aus der Ecke holen müssen.
Ja, bei Brosinski habe ich mich nur gefragt, ob der die Hose vielleicht mal runterziehen will. Der hatte sich die Hose die ganze Zeit hochgekrempelt. Ansonsten, das hat mich sehr irritiert. Ansonsten, ja, muss man tatsächlich sagen, der Brosinski hat da ein gutes Spiel gemacht. Der ehemalige FC-Spieler, muss man leider sagen, hat ein gutes Spiel gemacht. Nee, ansonsten viel Licht und Schatten, ja, wieder bei uns. Gerade in den letzten 20 Minuten habe ich aber auch sehr viel Licht gesehen.
Definitiv. Also das 2-1 ist natürlich in eine Phase gefallen, wo irgendwie auch die Mainzer nicht mehr so den Druck auf die ballführenden Spieler geben konnten. Wir allerdings auch nicht. Teilweise hatte man das Gefühl, das Spiel ist jetzt so Hill-Hill. Also es hätte in jede Richtung kippen können, weil wieder viele Ballverluste im Mittelfeld waren. Davon haben die Mainzer mal profitiert. Davon haben wir profitiert. Und dann ausgerechnet so eine Standardsituation, muss man sagen. Aber hat, ich glaube, Embolo war es, der gefoult wurde kurz nach seiner Einwechslung. Und Player, ich finde, man schießt viel zu selten flach. Und in dem Fall hat das ausgenutzt, dass die Mauer da wirklich einen ganz schwachen Job gemacht hat. Und natürlich Müller, selbstkritisch hinterher, hat das auch zugegeben, den muss er halten. Es sieht natürlich ganz, ganz doof aus. Aber man sieht, was Standards gerade in so einem engen, umkämpften Spiel in Mainz bringen können. Und es ist natürlich auch super gewesen, dass Embolo direkt danach steil geschickt von Player das 3-1 nachlegt. Ich finde das immer befreiend, wenn man weiß, die Schlussphase wird jetzt nicht ganz so
keine heiße nervös. Schlussphase. Wir haben das dann auch souverän runtergespielt. Dann gab es nochmal die eine Situation, wo der Ball dann in den Strafraum geflogen kam und relativ ein ziemliches Durcheinander im Strafraum dann, wo man, glaube ich, einige den Überblick verloren haben, wo Mainz nochmal kurz vorm 3-2 stand, dann 2-3 aus deren Sicht, dann wäre es sicherlich nochmal eine interessante Schlussphase geworden. Aber sonst, ja, muss ich auch sagen, sehr gute Freistoßvariante. Seit dem Abendspiel wissen wir auch, dass Handspiele von Spielern in der Mauer nicht mehr gepfiffen werden. Seit dem Spiel Schalke gegen Bayern wissen wir, dass Spieler in der Mauer scheinbar jetzt auch berechtigt sind, beliebig mit der Hand zu spielen. Von daher wird vielleicht die flache Variante auch für die Zukunft eine Variante sein, die wir öfter sehen werden.
Vielleicht hat man Perisic auch geholt, weil er so große Hände hat. Vielleicht ist das jetzt ein stilbildendes Element, dass man in der Mauer ziemlich viel machen kann und dort auch die Handspielregeln nicht mehr greift.
Keine klare Situation muss von unserem Lieblingsfreund, dem Video Assist Referee, nicht mehr angeschaut werden, ganz klar.
Du sprichst was an, Video Assist Referee. Ich habe das Spiel Hertha gegen Wolfsburg gesehen, da gab es nach 18 Sekunden schon den ersten VAR-Einsatz, der schnellste der Bundesliga-Geschichte. Man muss sagen, unser Spiel in Mainz, das Schiri-Team hat einen guten Job gemacht.
Fand ich auch.
Sandro Schwarz konnte ihn in der ersten Halbzeit ein bisschen verstehen, dass er mit der Linie nicht ganz zufrieden war, beziehungsweise mit der Linie, was gelbe Karten betrifft. Also die saßen dann irgendwann relativ locker, beziehungsweise manches war klar gelb, da gab es keins und umgekehrt.
Klar, ich würde auch sagen, da hat Borussia etwas Glück gehabt, was die gelben Karten angeht. Allerdings, die zweite gelbe Karte war, glaube ich, so ein bisschen Stein des Anstoßes, der dann dazu geführt hat, dass die Mainzer sich ein bisschen aufgeregt haben. Die erste war, glaube ich, so ein bisschen Signalwirkung. Da wollte der Schiedsrichter zeigen, Leute, ein bisschen ruhiger jetzt, und hat die gelbe Karte deshalb gegeben. Die zweite, da habe ich verstanden, dass man sich darüber aufregen kann, weil der Spieler, ich weiß gar nicht, wer es war, der die bekommen hat. Ich weiß nur, dass Foul an Thüram ging. Und das war ein normaler Check. Und das sehe ich auch so, dass das ein normaler Check war und dass man da nicht zwingend gelb für geben muss. Und das große Aber, was ich aber sehe und was das, also die Tatsache, die für mich die gelbe Karte rechtfertigt, ist, dass das sehr weit an der Außenlinie gewesen ist. Und so einen harten Check, so nah neben dem Ende der Spielfläche, neben dem Ende des Rasens, das kann dazu führen, dass ein Spieler, Thüram ist sehr, sehr kräftig und der ist schon weit gefallen. Wenn da jemand gestanden hätte, der 1,80 und 73 Kilo schwer ist, der wäre bis in die Auswechselspieler geflogen und dann wird's gefährlich für den Spieler. Und deshalb kann ich verstehen, dass an der Stelle dann auch nochmal die zweite gelbe gegeben wird. Man kann natürlich dann nicht rückwirkend sagen, ja stimmt, das ist jetzt ein bisschen unausgeglichen, jetzt muss ich nochmal einem Gladbach-Spieler für eine Situation von vor ein paar Minuten gelb geben. Geht eben nicht. War dann so, ja, aber ich kann leichte Kritik an der Stelle verstehen. Sonst fand ich das Schiedsrichtergespann auch sehr souverän und ich fand die Linie auch ganz gut.
Ja, schön auch, dass man mal ein Spiel erlebt hat, wo alle Tore diskussionsunwürdig waren. Weil sonst, das ist ja im Prinzip, da müssen wir mittlerweile mit klarkommen, dass irgendwie ja bei jedem Tor so ein bisschen mitschwingt, ach, nicht, dass da wieder irgendwas war in der Entstehung des Tores und so, aber bei diesem Spiel waren ja alle Tore unstrittig.
Ja.
Insofern ist es gut gelaufen. Der Freistoß zum 2-1 war auch ein klares Foul, also auch da kann man kein Fass aufmachen, haben die Mainzer auch nicht gemacht. Sandro Schwarz auch dann hinterher in der Pressekonferenz, klar, kein guter Verlierer, aber wer ist da schon, aber jetzt nicht unfair, also von daher.
Ja.
Mainz grundsätzlich, muss man auch mal sagen, irgendwie dann auch eine der sympathischeren Truppen in der Bundesliga, finde ich.
Ja, wollen wir vielleicht nochmal auf die Schlüsselmomente des Spiels eingehen? Ich meine, das 1-0 für Mainz, kann man jemandem einen Vorwurf machen von uns?
Bei so einer Szene immer ganz schwierig. Ehrlicherweise muss man da sagen, das ist kaum zu verteidigen. Gerade Sommer, für einen Torhüter generell ist es super schwierig einzuschätzen, was passiert noch mit dem Ball, wenn er so vor mir herfliegt. Geht da noch einer dran und köpft den Ball entscheidend in die andere Richtung? Dementsprechend ist es immer so ein bisschen Spekulation. Und da reicht es dann eben als aus Sicht der angreifenden Mannschaft aus, wenn da irgendwie so die Haarspitzen nochmal dran sind, geben dem Ball dann noch eben die nötige Würze hinten rein. Ansonsten wäre das Ding vielleicht auch durchgerutscht. Es ist halt immer die Entstehung, ist immer die große Frage. Ne? Solche Fouls, gerade in solchen Partien, wo man merkt, ah, die stehen sehr auf Messerschneide, keine Mannschaft kann sich irgendwie die klaren Feldvorteile erarbeiten, dann ist natürlich so ein Foul tödlich. Und ich glaube, da komme ich zu meinem Eingangsstatement zurück, in der letzten Saison wäre das eventuell am Ende auch tödlich gewesen und wir hätten das Spiel zumindest nicht mehr gewonnen. Also die These möchte ich mal reinwerfen.
Ja. Ja, ich, genau. Also ich denke auch, ich fand die Moral von uns super. Ich fand auch diese Freistoß, also wenn man das Tor verhindern kann, dann muss man den Freistoß verhindern, aus meiner Sicht. Ich habe im ersten Moment gedacht, vielleicht kann Jan Sommer was machen, aber dann habe ich mir das Tor noch 2-3 Mal angeschaut und habe festgestellt, nee. Also vollkommen richtig, dass er da auf der Linie stehen bleibt, dass er nicht rausgeht, weil Quaison auch eben fast am Rande des Fünfers da zum Kopfball kommt und das ist dann auch einfach schwer zu verteidigen. Ich glaube, in der Situation, Ginter ist ein Hauch zu spät, kann man ihm aber auch keinen großen Vorwurf rausmachen. Das war einfach ein super Freistoß, der hat gepasst. Haben wir abgehakt und dann sind wir auch direkt zum 1-1 gekommen durch Stevie Leiner. Was sagst du zu seiner Leistung am Samstag?
Der hat mich wieder begeistert. Also wir haben ihn ja schon letzte Woche lobend herausgehoben nach dem Schalke-Spiel. Man hat ein ganz neues Element gesehen gegen Schalke, diese flachen Flanken, die reinkamen, jetzt auch wieder. In der ersten Halbzeit war auch so ein Ding, das kam gar nicht an.
Ja.
Ich glaube sogar 2 Szenen. In der zweiten Halbzeit war dann ein Ding, da haben wir uns mal rechts an der Eckfahne breit gemacht. Da hat auch Benes ein paar gute Aktionen, da hat man sich gut gegen die Verteidigung durchgesetzt, hat die gut ausgespielt. Da gab es dann auch mal eine Szene, wo Leiner den Ball flach, scharf, wie eine Art Schuss in den 16er reinbrachte. Da wäre daraus fast was entstanden. Ich glaube grundsätzlich bei Leiner merkt man, der hat das Herz am rechten Fleck. Also wirklich von der Körpersprache ein Spieler, auch wie er das Tor bejubelt, keine Sperenzke, sondern wie man das von so einem guten Kreisliga-Kicker sich wünscht. Also wo wirklich der Fußball im Vordergrund steht. Eine absolute Kampfsau, aber auch teilweise in der Ballbehandlung auch wirklich gut. Also setzt sich da auch gut gegen gegnerische Spieler durch und ist sowohl defensiv als auch eben offensiv grundsolider Spieler, der uns auch wirklich, was so seine Power, seine Physis betrifft und seine Kampfbereitschaft auch gefehlt hat. Weil das hat ja auch, glaube ich, Christoph Kramer was, der es in der letzten Saison oder in den letzten beiden Spiels dann immer mal wieder angemerkt hat, dass irgendwie dann gerade in einer Phase, wo ein Stindl nicht dabei ist als Autorität auf dem Platz, dass da so ein bisschen was fehlt, hinsichtlich Kampfbereitschaft, hinsichtlich so ein Spiel, so ein ekliges Spiel annehmen. Und das hat mir unfassbar gut gefallen und dafür steht exemplarisch Stevie Leiner.
Ja. Also absolutes, also mit seiner Einstellung keinen Ball verloren zu geben, hat er aus meiner Sicht absolutes Publikumslieblingspotenzial, um mal ein schönes deutsches Wort zu bemühen hier. Ich bin total begeistert jetzt nach den ersten drei Spielen und hoffe, mehr von ihm zu sehen. Genauso hat mir diese gesamte rechte Seite gut gefallen mit Laszlo Benes und Stevie Leiner. Auf der anderen Seite, auf der linken Seite, muss ich sagen, das Zusammenspiel zwischen Oscar Wendt und Fabian Johnson hat mir gerade so in den ersten 55, 60 Minuten nicht so gefallen. Gerade bei Oscar Wendt, finde ich, merkt man, dass er nicht der prädestinierte Spieler für dieses Rose-System ist.
Ja, also umso spannender wird es zu sehen sein, was passiert, wenn Bons Benny mal reinkommt. Grundsätzlich, ja, er ist sicherlich nicht so prädestiniert, wie das Leiner ist. Klar, Leiner spielt seit Jahren unter Rose. Wendt, was ich dann an ihm immer gut finde und wofür er ja kurioserweise dann häufig auch kritisiert wird, wenn man so in der Nordkurve steht, wenn er dann eher so den Sicherheitspass spielt. Und das sollte er sich auch bewahren, wird er auch. Also er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, er wird nicht mehr sein Spiel grundsätzlich ändern. Aber dann ist es gerade in so einer Phase aktuell, gerade auch in so einem Spiel wie in Mainz, die dann auf die Ballverluste lauern. Und da gab es ja auch die ein oder andere Szene. Man bedenke Sommers Rettungsstart mit dem Fuß kurz vor der Halbzeit. Da ist es dann auch gut, dass Wendt dann eher mal den Sicherheitspass spielt, weil positiv war, er hat jetzt auch kein Ding irgendwie für den Gegner eingeleitet oder so. Er hat immerhin noch dann ja eher diese Sicherheitsvariante gespielt und ist jetzt auch nicht allzu negativ aufgefallen. Ich denke, man kann sagen, für die linke Seite, ja, war jetzt nicht dramatisch schlecht, sonst hätten wir das Spiel auch nicht gewonnen, wenn da irgendeine Seite Totalausfall ist. Aber das war jetzt auch nichts, wo man sagt, hier, man muss einen der beiden Jungs, die da die linke Mittelfeldseite oder die linke defensive Variante bespielt haben, lobend hervorheben.
Ja, eben. Also ich glaube mittlerweile, dass wenn Rami Bonsbeni dann mal fertig ist oder soweit ist, dass er spielen kann und ein bisschen im Team angekommen ist, dann glaube ich, dass er spielen wird. Und dass Oscar Wendt letztlich nur die Rolle des Backups bleibt, der allerdings auch einige Spiele machen wird, weil ich glaube, dass diese Position, die die beiden spielen und wie sie sie interpretieren aktuell, diese Außenverteidigerposition, dass die so laufintensiv ist, dass ich nicht glaube, dass beide Außenverteidiger jeweils 45, 50 Spiele machen werden diese Saison.
Ich sag mal so, das wäre ja auch der Best Case. Ne? Bons Benny ist deutlich jünger als Wendt, ist der Mann für die Zukunft, der aber jetzt auch keine 20 ist oder 19 wie Paulsen und eben noch auch Zeit bei einem, vielleicht bei einer anderen Leihstation bekommt. Sprechen wir gleich noch drüber, über die Transferendphase. Bons Benny ist ja auch gekommen, um wirklich zu bleiben sozusagen und um auch ein Stammspieler zu werden. Das ist ja auch sein Anspruch, ist ja auch klar. Und wenn jetzt dieses Jahr vielleicht so der Übergang ist, wo Wendt dann eben deutlich weniger Spiele, gerade jetzt, wenn Bons Benny fertig ist, wie du es so schön sagst, wo Wendt dann eben weniger Spiele macht, als er es gewohnt ist, weil Wendt ist ja ein absoluter Dauerbrenner, weil er eben auch kein Feuer von hinten hatte in den letztjährigen Kadern. Das ist jetzt anders und wenn das das Jahr des Übergangs wird, ist doch alles super. Und ab nächstem Jahr, wenn nur noch Backup ist, hoffentlich spielen wir auch dann wieder europäisch, dann kriegt man automatisch die Einsätze. Eine Frage, die ich dir noch stellen wollen würde, würdest du denn Wendt für die Spiele gegen Mannschaften, die nominell stärker sind, da denke ich jetzt an Dortmund, Bayern, Leipzig, so diese Mannschaften, wo man gerade defensiv sehr gefordert wird, würdest du da eher einen Wendt sehen oder einen Bons Benny jetzt auch mittelfristig, weil Bons Benny und Leiner stünde dann natürlich auch für eine sehr risikoreiche Variante hinsichtlich des Themas, man kann leicht überspielt werden, wenn die irgendwie gerade nach vorne Druck machen und man in der Vorwärtsbewegung Ballverlust hat.
Dazu kann ich tatsächlich, glaube ich, fehlt mir so ein bisschen die Einsicht in das Defensivverhalten von Rami Bons Benny, um das jetzt wirklich qualitativ gut beantworten zu können. Ich glaube, dass es funktionieren kann, aber ich bin auch total gespannt auf ihn oder auf wie er spielt, wie er ist. Wenn er dasselbe auf der linken Seite tut wie Stevie Leiner auf der rechten, dann freue ich mich einfach nur auf die Spiele von Borussia, die noch folgen mit beiden zusammen.
Ja, ich würde sagen, dann können wir, während wir hier noch über das Mainz-Spiel sprechen und konkret ja jetzt schon ein paar Namen genannt haben, können wir auch mal Marco Rose nochmal zu Wort kommen lassen.
Also ich will da niemanden herausheben. Ich glaube, dass wir Stevies Qualitäten einfach kennen. Stevie kennt mich jetzt auch schon eine Weile, das wissen wir auch. Das hilft ihm natürlich möglicherweise auch. Aber wir könnten dort zum Beispiel dann auch Toni Janschke noch mit dazu nehmen, der natürlich dann auch, wenn du in so einem Kampfspiel kurz vor der Pause dann reinkommst, einen richtig guten Job gemacht hat gegen diese Physis dort vorne von Mainz. Dennis hat wieder ein richtig gutes Spiel gemacht und insgesamt haben die Jungs gemeinsam sehr, sehr hart dafür gearbeitet, dass wir hier heute am Ende dann 3 Punkte holen können.
Ja, Marco Rose hat jetzt noch ein paar andere Namen genannt. Da würde ich mal anfangen mit dem Torschützen zum 2-1, den Freistoß, da haben wir schon drüber gesprochen. Alassane Plea letztendlich aber auch an allen anderen Toren beteiligt. Wie hast du ihn gesehen jetzt, auch vielleicht im Vergleich zum etwas unglücklichen Schalke-Spiel?
Ja, ich fand, er war wieder bemüht. Ich fand ihn gegen Schalke schon bemüht. Das war in diesem Spiel wieder genauso. Dieses Mal sicherlich mit der ein oder anderen geglückteren Situation mehr. Er war letztlich, glaube ich, jetzt an allen Toren beteiligt, hat das 2-1 selber gemacht. Und ja gut, das 2-1 an sich, wir haben ja schon drüber gesprochen, der Bayern-Fan hätte gesagt, es müllert. Unter freundlicher Hilfe, Mithilfe des Torhüters Florian Müller. Hätte halten müssen, muss man ehrlich sagen. Aber ja, ich fand trotzdem, es war ein gutes Spiel von ihm. Einfach ganz, ganz klar gutes Spiel.
Im Eingangston wurde ja auch Breel Embolo lobend erwähnt von Marco Rose. Diesmal im Vergleich zum Schalke-Spiel als Joker im Einsatz. Hat den Freistoß rausgeholt, haben wir schon besprochen, und dann das Tor gemacht. Was mir an ihm imponiert hat, ist wirklich so diese Power, die er in so ein Spiel reinwerfen kann. Gerade in so einem Abnutzungskampf wie die Partie gegen Mainz war. Gerade in einer Phase, wo die Partie so ein bisschen einzuschlafen drohte und ich mich schon gedanklich mit dem 1-1 versuchte, ein bisschen anzufreunden. Dann kam Embolo, kam frisch und das hat man gemerkt, gerade auch in seinem Sprint zum 3-1, wo ich dachte, ah, das hält er, glaube ich, nicht. Ich glaube, der wird noch irgendwie abgelaufen. Aber da hat man gesehen, dass er auch diese Schnelligkeit hat und dann einen halbwegs guten Abschluss hinzulegen, ist ja dann auch nicht so einfach. Auch da sah Müller jetzt nicht sonderlich gut aus. Aber grundsätzlich, Embolo, was den Spielfilm der Partie betrifft, muss man ihn fast schon zum Man of the Match machen. Ne?
Ja, Thüram hat natürlich, ich finde, den darf man nicht vergessen, weil er hat die Arbeit geleistet, von der Breel Embolo am Ende profitiert hat. Das muss man ganz klar so sagen. Er war derjenige, der 70 Minuten gelaufen ist, wirklich viel und weit nach hinten mitgearbeitet hat und die Mainzer somit natürlich schon beschäftigt hat, das gerade bei der Hitze. Und dann ist es natürlich eine unglaubliche Qualität, wenn man dann in der 70. Minute den vielleicht etwas platten Spieler runternehmen kann und den qualitativ gleichwertig ersetzen kann. Und dann ist es natürlich eine Freude, einem Spieler wie Breel Embolo zuzuschauen.
Dann hat Marco Rose noch 2 andere Namen reingeworfen. Einmal Toni Janschke, der auch...
Fußballgott.
Toni Janschke, Fußballgott, sehr gut. Man darf diesen Namen nicht ohne die Assoziation Fußballgott in diesem Podcast verwenden. Nein. Ich werde mich ab sofort dran halten.
Kostet 2 Euro.
Sehr gut, dann gebe ich dir gleich einen Döner aus. Sehr gut. Toni Janschke reingekommen für Nico Elvedi. Bei dem hatte ich dann das Gefühl, nicht, dass da wieder irgendwas ist ohne Gegnereinwirkung. Es war am Ende, Gott sei Dank, muss man sagen, irgendwie ein Infekt, den er sich eingeholt haben muss. Also der ist wohl schon mit ein bisschen Magenschmerzen in die Partie gegangen. Und dann drückt natürlich so ein Wetter dann auch ohne Wind, ohne alles, drückt natürlich dann auch noch ordentlich aufs Gemüt. Ja, ist halt die Frage, wie schnell er jetzt hergestellt ist. Aber erstmal wichtig, dass es nichts irgendwie, also keine Verletzung ist in dem Sinne.
Ganz klar, aber dafür haben wir ja Toni Janschke, Fußballgott. Grandioses Spiel von beiden Innenverteidigern, habe ich ein gutes Spiel gesehen. Ja, und dann müssen wir noch einen erwähnen, denke ich, den auch Marco Rose gerade erwähnt hat. Der, glaube ich, mit Florian Neuhaus der Einzige, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Und das war Dennis Zakaria. Ich glaube, ja, man kann behaupten, ich habe letzte Woche gegen Schalke gesagt, dass Stevie Leiner und Dennis Zakaria mir am besten gefallen haben und dasselbe sage ich diese Woche auch wieder.
Ja, definitiv. Also diesmal war er ja wieder in seiner Achterrolle. Man hatte ja kurzfristig, wieder in seiner Sechserrolle. Man hatte ja kurzfristig spekuliert, dass eventuell Kramer direkt in die Startelf rutscht. Ist er nicht. Hat dann seine ersten Minuten bekommen der Saison, aber eben von der Bank. Und da muss man auch konstatieren, die richtige Entscheidung, das jetzt nicht aufzulösen, Kramer da ja noch ein bisschen draußen zu lassen erst. Also er gefällt mir immer besser und ist so ein unbesungener Held, so ein Unsung Hero, finde ich. Also ja, tolle Anlagen und hat an Reife gewonnen. Das merkt man dann auch, wenn er die so wichtige Position der alleinigen Sechs in der Raute doch alles in allem souverän bespielt hat.
Ja, also wenn er die Leistung konstant über die gesamte Saison bringt, egal auf welcher Position, egal jetzt, ob er weiterhin oder mehrere Spiele noch auf der Sechs macht, auch wenn Christoph Kramer und Tobias Strobel zurückkommen, egal wo er spielt oder ob er dann auf die 8 zurückrutscht, wenn er das Niveau halten kann, dann werden wir zum einen viel Spaß an ihm haben diese Saison und zum anderen denke ich aber auch Schwierigkeiten, ihn nächstes Jahr zu halten.
Das wollte ich auch sagen, also wir werden viel Spaß haben und es werden große, hochdotierte Angebote bei Max Eberl ins Büro reinflattern. Ich denke, so viel ist klar in der aktuellen Fußballwelt, also die werden kommen. Ist halt die Frage, vielleicht wird es ein weiterer Spieler, den wir für viel Geld irgendwann abgeben. Man muss ehrlich sein, er hat sicherlich das Potenzial. Die Karriere läuft ja wie am Schnürchen bei ihm. Ich glaube, dann mit 19 schon bei den Young Boys Stammspieler gewesen, dann eben mit 19 zu uns gekommen und er verbessert sich von Saison zu Saison. Gut, dann würde ich noch mal einmal Marco Rose zu Wort kommen lassen. Ein letztes Mal für heute, denn wir haben ja jetzt auch immer schon wieder erwähnt, wo es Szenen gab, was nicht so gut lief. Es gab eben ein paar Ballverluste, gerade diese eine Szene kurz vor der Halbzeit, wo uns Sommer gerettet hat. Dann wäre es natürlich extrem schwer geworden, wenn Mainz nochmal in Führung geht. Und Marco Rose bezieht sich eben auch auf solche Situationen.
Wir werden es uns heute viel leichter machen können, wenn wir uns auch unter diesen schwierigen Bedingungen besser ohne Ball bewegt hätten, zum Beispiel. Ja, der einen Ball hatte, war dann hier und da doch mal ziemlich alleine. Aber das sind alles Dinge, über die wir reden und an denen wir arbeiten werden. Und die Mannschaft, und das weiß jeder, hat natürlich auch die Qualität, sich aus Drucksituationen spielerisch zu befreien. Heute haben wir das zu selten geschafft, das ist richtig.
Ja, zu selten aus Drucksituationen befreit. Würdest du es auch so unterschreiben, dass es da noch Luft nach oben gibt?
Ja, definitiv. Was ich vor allem unterschreibe, und das ist kein neues Problem, was er anspricht, ist dieses Spiel ohne Ball. Das Spiel ohne Ball, das habe ich letzte Saison schon sehr ausbaufähig gesehen bei uns. Das war gerade im Ballbesitz doch alles sehr teilweise behäbig. Und da muss man sagen, da war letzte Saison das Spiel ohne Ball schon nicht optimal. Und das ist klar, dass das nicht von heute auf morgen, dass sich das ändern lässt. Und ja, ich glaube daran, dass wenn durch viel Arbeit, ist das verbesserbar oder ist das ausbaufähig auf jeden Fall?
Ja, sehe ich auch so. Also das macht dann so ein Spiel in einigen Phasen auch unattraktiv. Ne? Es gab ja auch diese Phasen, wo dann irgendwie es sehr schleppend voranging. Und was dann natürlich gefährlich ist, wenn man in so einer Phase den Ball verliert. Also wenn man sich grundsätzlich schon, weil man in Ballbesitz ist, nach vorne orientiert. Die Spielidee von Marco Rose ist es ja auch, schnell nach vorne zu kommen. Und wenn man da dann den Ball verliert in dieser Aufbauphase, dann ist natürlich andererseits für Mainz der Weg zum gegnerischen Tor kürzer. Und das haben sie fast ausnutzen können. Zum Glück hatten wir mit Jan Sommer auch wieder auch einen unbesungenen Helden hinten drin, der wieder ein gutes Spiel gemacht hat in entscheidenden Situationen. Gerade auch nach dem 3-1, als Mainz nochmal im Kuddelmuddel diese eine Szene bekam. Er hat ein gutes Spiel gemacht, hat uns in der ein oder anderen Szene eben den Allerwertesten gerettet. Gut, ja. Jetzt haben wir quasi schon fast eine halbe Stunde über Mainz gesprochen, aber ein wichtiger Mann, ein Dauergast in unserem Podcast, kam noch gar nicht zu Wort.
Ja, ich bin auf Dobbys Meinung gespannt.
Dobby, bester Mann. Ja, was sagt er zum Spiel unserer Borussia zum 3-1-Sieg in Mainz?
Ein sehr komisches Spiel, wo wir verdient sogar zurücklagen, 1-0, durch Leiner unsere Kampfsau wieder zum 1-1 zurückkommen. Wo ich dachte, in der zweiten Halbzeit, Hammer, gut, jetzt geht's so weiter. Nee, überhaupt nicht. Da geben wir das Spiel aus der Hand, kommen durch eine Standardsituation, durch Player 2-1 in Führung und ab dann spielen wir Fußball. Von daher 3-1, vielleicht ein Tor zu hoch, aber durchaus verdient gewonnen. Der erste Sieg in der Saison. Ole, 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 ole. Borussia Mönchengladbach, VfL, ole, ole.
Ja, soweit Dobbys Meinung zum Spiel. Ich glaube, das meiste haben wir schon angesprochen. Er hat gesagt 3-1, vielleicht ein Tor zu hoch. Ja, ich glaube, wenn man sich den gesamten Spielverlauf anguckt, dann ist das so, dann kann man das so unterschreiben. Letztlich ist Fußball aber ein Ergebnissport. Oh, ich glaube, das kostet auch, aber
Gibst du mir dann auch einen Döner aus? Ja. Also können wir gegenseitig uns unsere Döner bezahlen? Also das ist nämlich auch phrasenschweinreif, würde man in einer anderen Sendung sagen.
Ja, das ist allerdings, es ist, glaube ich, ein Tor zu hoch. Gerade, das fand ich ganz lustig, ich habe hinterher die Zusammenfassung von dem Spiel Leverkusen gegen Düsseldorf, was ja zeitgleich war, Düsseldorf-Leverkusen, Entschuldigung, gesehen. Und das Lustige ist, am Ende steht da dasselbe Ergebnis. Aber der Spielverlauf war ja komplett unterschiedlich, während das Spiel Düsseldorf gegen Leverkusen zur Halbzeit mit 3-0 schon komplett entschieden war und eigentlich nie eine Gefahr bestand, war unser Spiel bis fast zum Schluss offen und es hätte alles passieren können. Und deshalb, das ist das Spannende am Fußball. In einem Jahr wird man auf diesen Spieltag gucken und denken, Gladbach gewinnt 3-1 in Mainz, Leverkusen gewinnt 3-1 in Düsseldorf. Und dann lassen sich gar keine Rückschlüsse draus ziehen im ersten Moment mal. Aber ja, wir haben vielleicht ein Tor zu hoch gewonnen, aber wir haben 3-1 gewonnen und das muss die drei Tore halt auch erstmal machen.
Ja, und 3-1 oder 1-3 war generell das Ergebnis des Spieltags. Also Paderborn-Freiburg 1-3, Düsseldorf-Leverkusen 1-3, unser Spiel 1-3 und Köln-Dortmund auch 1-3.
Und insgesamt 6 Auswärtssiege. Das fand ich auch ungewöhnlich, äußerst ungewöhnlich. Ja, Dortmund gewonnen, Freiburg gewonnen, Bayern, die haben gewonnen auswärts.
Wolfsburg in Berlin.
Es gab 6 Auswärtssiege an diesem Spieltag, das ist schon einiges.
Was sich ja auch in der Tabelle niederschlägt, denn 5 Mannschaften mit 6 Punkten ist schon ordentlich. 4 Mannschaften, die 0 Punkte haben, also daran erkennt man schon, dass es für einige Mannschaften wirklich ein sehr, sehr guter Start war. Also ich kann mich entsinnen, dass man auch mit unseren 4 Punkten schon mal in einigen Spielzeiten nach 2 Spieltagen sogar irgendwie auf Platz 3 oder 4 stand.
Genau, wir sind jetzt, glaube ich, 7. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor uns 6 Teams, die super gestartet sind. 1 davon ist unser kommender Gegner im Pokal. Wir hatten jetzt die Auslosung nach unserer letzten Folge. Ja, Kevin, was war da los?
Ja, was war da los? Also nichts, ne? Das ist immer so, die alte Leier. Auslosung und wir, das war eigentlich nur auf europäischer Ebene, zumindest reisezieltechnisch, eine Liebesbeziehung. Aber also leichte Lose kennen wir kaum. Und vor allen Dingen Heimspiele sind auch mittlerweile sehr rar gesät. Ja, gegen Frankfurt im Halbfinale damals, da hatten wir das letzte Mal so richtig Losglück. Was hat's gebracht? Nichts. Ja. Deswegen, vielleicht braucht es mal so ein Spiel in Dortmund. Ich meine, den einzigen Sieg in diesem Jahrtausend in Dortmund, den haben wir sogar zusammen erlebt im Gästeblock vor einigen Jahren. Max Kruse hat da, glaube ich, noch ein Tor gemacht. Ja. Da haben wir 2-1 gewonnen in Dortmund.
Ja, und dann, genau, Dortmund kam noch mal ran. Ich weiß gar nicht, ob Marvin Ducksch wurde dann eingewechselt. Ich weiß gar nicht, ob er das Tor gemacht hat zum 1-2 für Dortmund. Da wurde es nochmal verdammt eng. Ich habe nur im Kopf, dass er eingewechselt wurde, sonst kann ich nicht mehr genau sagen. Wir haben zur Halbzeit schon 2-0 geführt, war ein geiles Spiel. Ich habe danach gesagt, ich brauche nicht mehr nach Dortmund fahren, ich habe jetzt hier alles gesehen.
Ja, das stimmt. Also
viele Niederlagen.
In weiser Voraussicht, denn danach kam ja auch kein Sieg mehr, sondern nur Reiben. 6 Dinge haben wir da neulich noch gekriegt, also in der vorletzten Saison, glaube ich, mit dem 1-6. Und solche Dinger will man nicht haben. Und deswegen, Pokal ist ja häufig so, hat so seine besonderen Tücken und Dortmund im Pokal zu Hause war jetzt auch nicht immer souverän in den letzten Jahren, wenn wir an die 2 Partien gegen Union denken, wo sie sich da über Elfmeter, einmal über Elfmeter schießen, einmal über einen Last-Minute-Elfmeter durch Reus letzte Saison retten konnten, dann Hertha hat es da auch mal ins Elfmeterschießen geschafft, also Pokal hat seine eigenen Gesetze und dementsprechend hoffentlich gilt das auch für uns. Das Spiel ist am 30.10. Ich habe am 29.10. Geburtstag, also ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk wäre damit angemeldet.
Also liebe Mannschaft, nachträgliches Geburtstagsgeschenk für Kevin. Ja, das wäre super.
Und Fun Fact, Oskar Wendt hat am 31.10., also mit einem Sieg könnte man da gut reinfeiern.
Ja, perfekt. Ja, hören wir uns nochmal an, was, also ich glaube, dass es schwer ist, wissen wir alle. Da braucht man nicht lange drum herum reden. Aber hören wir uns vielleicht nochmal an, was Dobby dazu zu sagen hat.
Ich muss schon sagen, DFB-Pokal, Dortmund, Gladbach. Mein erster Gedanke, eins der beschissenen Lose, wenn nicht das beschissene Los, was wir überhaupt bekommen können. Andererseits muss ich sagen, haben wir im DFB-Pokal zweimal bisher gegen Dortmund gespielt, allerdings zu Hause. Aber jedenfalls sind wir im DFB-Pokal gegen Dortmund, soweit ich weiß, noch ungeschlagen. Von daher immer positiv denken, vielleicht, warum nicht? Warum sollten wir nicht da auch noch einfach mal eine Runde weiterkommen?
Ja, Dobby hat's gesagt, einfach mal positiv denken, nicht erst schon sagen, hier alles Kacke, nach Dortmund brauchen wir gar nicht hinfahren. Vielleicht braucht es ja mal so ein Pokalspiel, wenn es in der Liga gegen Dortmund in den letzten Jahren schon nicht klappt, vielleicht klappt es dann. Er hat was Gutes angesprochen, denn wir haben eine sehr gute Pokalbilanz gegen Dortmund, die zwei Partien beide gewonnen. Und an das eine, an das letzte kann ich mich sogar noch dran entsinnen, das muss irgendwie, ich glaube, Saison 2002/2003 gewesen sein. Das war, glaube ich, die Saison, wo wir ins Halbfinale gekommen sind und dann bei diesem wahnwitzigen Spiel in Aachen keine zwei Handelfmeter bekommen haben. Ich kann mich deshalb dran entsinnen, weil in der Phase in der Phase generell wir gegen Dortmund zu Hause fast immer gewonnen haben. Das war so wie jetzt Schalke ja. in diesem Jahrzehnt. Also irgendwie
zu Hause.
Genau, das war immer eine Bastion und damals, ich glaube, da Vaclav Sverkosch, das muss so die Zeit gewesen sein, wo wir Dortmund bezwingen konnten. Und da waren die Unterschiede zwischen uns und Dortmund ja jetzt auch nicht so klein, weil wir waren eigentlich der Abstiegskandidat. Also insofern, vielleicht geht in diesem Jahr mehr.
Ja, absolut. Ja, und apropos Abstiegskandidat, einer, der die Zeiten miterlebt hat, als wir Abstiegskandidat waren, war Oliver Neuville. Vielleicht kommen wir mal dazu, was so bei Borussia in dieser Woche passiert ist. Und diese Woche kam die Meldung, dass Oliver Neuville eventuell als Co-Trainer in unseren Trainerstab aufsteigt. Kevin, was sagt man dazu?
Ja, geil. Also ist ja jetzt auch für ihn nochmal ein persönlicher Aufstieg. Er war ja bislang, glaube ich, Co-Trainer der in dieser Saison bislang stark aufspielenden U19. Oli Neuville, ich verbinde mit ihm, du hast es schon angerissen, ich verbinde mit ihm die schweren Zeiten, aber er war so ein Licht. Ja. In diesen schweren Zeiten. Und er war ja auch unser Star. Also letztendlich dann Sommermärchen 2006, als er uns gegen Polen da das 1-0 herausschießt. Ab da wurde es eine geile WM. Generell, er hat sich um Borussia verdient gemacht. Es gibt, glaube ich, keinen, der über Oliver Neuville negativ sprechen würde. Also auch so sein Abgang war ja alles cool. Jetzt ist er im Trainer-Business, steigt dann sogar jetzt in den Apparat der ersten Mannschaft auf. Also ist einfach schön, ihn da zu sehen. Finde ich wirklich toll.
Ja, absolut. Du hast es schon angesprochen, das Sommermärchen. Ich glaube, jedes Mitglied des Fanclub-Nationalmannschaft denkt bei Oliver Neuville auch als allererstes an dieses Tor gegen Polen. Aber rein sportlich hat er ja noch ein ganz anderes Tor für die Nationalmannschaft geschossen, was sogar noch viel mehr wert war, weil das Tor gegen Polen war ja nur das zweite Gruppensieg. Ich denke, da 4 Jahre vorher, bei der WM 2002 im Achtelfinale, hat er kurz vor Schluss das Tor gegen eine absolute Torwartlegende gemacht.
Chilavert.
Achtelfinale gegen Paraguay, gegen José Luis Chilavert, macht er das Tor kurz vor Schluss, wird kurz danach ausgewechselt. Und an das Spiel kann ich mich heute noch richtig gut erinnern, weil es war, ich glaube, Sonntagmorgens und ich habe mit meinen Eltern und meiner Schwester vorm Frühstückstisch geguckt. Mein Vater hat den Fernseher aus dem Wohnzimmer geholt und hat den Fernseher in die Küche gestellt und wir haben am Frühstückstisch Fußball geguckt und das gab es vorher und nachher nie wieder. Und in dem Moment, kurz vor Schluss, macht Oliver Neuville das Tor. Ist immer so ein Moment, den ich total mit Oliver Neuville auch verbinde.
Ja, ist klar, dass es das in der Familie bei dir vor und danach nicht mehr gab, denn heutzutage gibt es ja auch iPads, ne? Ja. Da ist das Ganze ja auch einfacher.
Absolut. Hat sich alles ein bisschen verändert. Ansonsten, ja, genau, ich muss aber bei Oliver Neuville auch immer an die schweren Zeiten denken, zweite Liga und vor allem an diese Abstiegssaison 2006, 2007. Da ist Oliver Neuville für mich charakteristisch. Da haben wir ja am Anfang irgendwie, ich weiß nicht genau, 5 oder 6 Heimspiele gewonnen und alle Auswärtsspiele verloren. Wo es irgendwie nach 12 Spieltagen hieß, ja super, wenn wir jetzt jedes Heimspiel gewinnen und jedes Auswärtsspiel verlieren, dann haben wir 51 Punkte, dann spielen wir am Ende in Europa. Wir alle wissen, es hat nicht geklappt.
Das Ganze, nicht ganz.
Das Ganze endete im Tabellenkeller. Und wir mussten ein Jahr später in der zweiten Liga antreten, immer noch mit Oliver Neuville gemeinsam mit Rob Friend im Sturm.
Das war ein geiler Sturm. Und dann hatte man hinten raus noch Chabel Thuma, ja, der dann, ich glaube, sogar im Aufstiegsspiel gegen Wien Wiesbaden am 32. Spieltag sogar selbst noch ein Tor gemacht hat. Also da gibt es auch einige Größen der Vereinsgeschichte, ja. die man auch unter die Kategorie unbesungene Helden mal einfließen kann.
Voll, ja.
Nein, aber Neuville, geile Sache, dass er wieder am Start ist, so richtig dann jetzt aufgestiegen ist nochmal innerhalb des Vereins. Finde ich cool.
Ja. Wir haben gerade über Vereinslegenden gesprochen. Jetzt haben wir, ist der Transfermarkt noch eine Woche offen.
Meinst du, wir könnten uns noch künftige Vereinslegende
holen? Holen wir noch eine künftige Vereinslegende dazu?
Ja, wenn Michael Gregoritsch das Potenzial hat, Vereinslegende zu werden, weiß ich nicht. Also, ja, also du zielst ja ganz klar darauf ab, holen wir noch einen Mittelfeldspieler oder holen wir keinen? Ja. Also Gregoritsch ist ja jetzt, wird immer mal wieder fallen gelassen. Philipp Max als Außenverteidiger war ja auch mal im Gespräch, aber es hat sich ja seit Bonsbenier haben sich ja da die Transferaktivitäten, was die Verteidigung betrifft, erledigt. Ich denke, wir holen keinen mehr bis zum 2. September, weil sich auch für uns jetzt, das ist einfach meine Theorie, jetzt nichts mehr ergeben wird und auch weil jetzt nicht zwingend irgendjemand noch geholt werden muss. Es hängt halt davon ab, ob sich irgendwie so eine Kettenreaktion auslöst, wo dann Eberl am letzten Tag irgendwie sagt, also für den Preis muss ich das jetzt irgendwie machen.
Ja.
Also wenn die Sterne irgendwie richtig stehen, dann holen wir uns noch einen, aber wir haben keinen Druck.
Genau, ich denke, es wird so ein bisschen so sein, dass Max Eberl schon im Blick hat, welche Spieler er gerne haben möchte und welche und alle anderen eben nicht. Ich glaube, er hat so ein paar Leute im Fokus, die er gerne haben möchte. Und wenn sich da überraschenderweise noch irgendwie was tut, dann wird noch was passieren. Aber ich glaube auch nicht, dass wir jetzt auf Teufel komm raus irgendwen holen. Und die aktuell genannten Gerüchte erscheinen mir leider ein bisschen nach irgendwen.
Also du meinst auch Gregoritsch
in dem Fall? Ich meine auch Gregoritsch in dem Fall, ja.
Anders, was betrifft die Abgänge, also Johnson war ja auch immer mal wieder als Abgangskandidat genannt worden, aber der hat jetzt sogar in der Startelf gespielt. Ich denke, der Einzige, der uns verlassen könnte auf Leihbasis, wäre der auch schon kurz angesprochene Paulsen, Linksverteidiger.
Genau, der könnte sicherlich bei einem auf Leihbasis noch verlassen, bei einem treffenden Angebot. Ich habe auch dann immer noch Michael Lang im Kopf, der ja eigentlich schon lange die Freigabe hat.
Natürlich.
Könnte natürlich auch immer noch passieren, dass da für ihn jetzt doch zum Schluss noch das richtige Angebot dabei da ins Haus flattert. Aber ja, ich denke, ansonsten wird nicht mehr groß was passieren jetzt.
Nee, Lang hatte ich vergessen, weil wir da letztes Mal schon so ausführlich drüber gesprochen hatten. Ja, er verhält sich tadellos, auch wenn er jetzt gar nicht im Kader stand, aber von Lang ist zumindest, das ist ja auch wichtig, von ihm ist kein Theater, kein Zank zu erwarten, wie das bei Michael Cousins der Fall gewesen wäre, wenn wir den jetzt festgebunden hätten auf der Tribüne, aber über den will ich auch eigentlich gar nicht mehr sprechen.
Ich wollte gerade sagen, schon eine leichte Beleidigung, jetzt Michael Lang mit Michael Cousins in einen Topf zu werfen. Ich denke da, ja. Absolut, auch Fabian Johnson, wie sie sich verhalten, ist absolut vorbildlich, wie Johnson sich jetzt seinen Platz in der Mannschaft erkämpft hat. Man hat es in Sandhausen schon gesehen, als er eingewechselt wurde, dass er da scheinbar nah dran ist an der Mannschaft. Jetzt stand er in der Startelf, von daher, ja, absolut Respekt, sich da reinzukämpfen.
Und wie wir sehen, hat Cousins ja auch alles richtig gemacht, sportlich. Jetzt bei Bayern hat er es in den Kader geschafft für den Spieltag. Bei uns wäre das in dieser Saison vielleicht gar nicht so leicht gewesen.
Ja, dann hat er natürlich beim Traumspiel gegen den Fanclub haben die Bayern am Sonntag gespielt, da stand er in der Startelf.
Ja,
ich glaube, da hat er sogar zwei oder drei Tore gemacht oder ein Tor gemacht. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, er hat sogar getroffen beim 1:15 oder wie das Spiel ausgegangen
ist. Das geht ja sogar noch. Ich glaube, die Bayern, die testen ja auch regelmäßig gegen Rottach-Egern, da sind die Ergebnisse noch krasser. Naja, aber wir sind.
Klaus Augenthaler übrigens mitgespielt für diese Fanclub-Auswahl.
Achso, ich dachte für Bayern.
Kommt wieder zu kleiner Kader.
Also Libero. Sehr gut. Transfermarkt haben wir auch einen Haken hinter, würde ich sagen. Schauen wir, was sich ergibt. Müssen wir notwendigerweise, falls sich noch was ergeben sollte, natürlich dann in der nächsten oder übernächsten Folge spätestens noch drüber sprechen. In der nächsten Folge, da werden wir auch viel zu besprechen haben, denn es geht schon Freitag weiter gegen RB Leipzig, dritter Spieltag. Wir können über Nacht auf Platz 1 springen und viel wichtiger fast schon, an dem Tag wird auch die Europa-League-Gruppenphase ausgelost. Also wird ein ereignisreicher Freitag und wenn du nichts dagegen hast, würde ich ganz gerne schon mal den Sprung machen auf den Freitag und erst über Leipzig sprechen, über das weniger Aufregende an dem Tag.
Das weniger Aufregende an dem Tag. Ja, du hast schon gesagt, wir können auf Platz 1 springen. Das hast du, finde ich, sehr schön ausgedrückt, weil du dabei unterschlagen hast, dass entweder wir oder Leipzig über Nacht auf dem ersten Platz stehen werden. Egal was passiert, einer von den beiden wird oben stehen am Ende des Tages. Bei Unentschieden oder Sieg für Leipzig.
Sag das nicht so laut.
Ja, würden die es tun. Aber da glauben wir natürlich nicht dran. Wir glauben natürlich dran, dass Borussia das Spiel zu Hause gewinnt und dass wir von Freitag auf Samstag in der Nacht alle gut schlafen, uns alle die Tabelle nochmal ausdrucken und unters Kopfkissen legen können.
Ich glaube, da werde ich sogar mal wieder Videotext-Tabelle aufrufen. Ist das auch immer noch Seite 253 im ARD-Teletext?
Ich vermute schon, aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe es auch lange nicht mehr verwendet. Aber klar, früher, das war natürlich, ich habe das ganz oft verwendet. Vor allem in der Sommerpause immer diese Zu- und Abgänge. Jeden Tag drauf gestarrt und ist wieder nichts passiert, aber jeden Tag wieder neu reingeschaut.
Das ist auch was die Generation nach uns nie erleben wird, was es heißt, irgendwie Videotext zu suchten. Ne? Ja, okay. Schon geil. Naja, also Leipzig, bislang muss man leider sagen, kein gutes Pflaster für uns, gerade in Heimspielen. Auswärts haben wir immerhin meistens bis auf letzte Saison immer einen Punkt mitgenommen, aber zu Hause bislang nichts zu holen gewesen. Ich kann mich daran erinnern, wir haben ein Leipzig-Spiel zusammen in Florida auf iPad in einem sehr schlecht funktionierenden Hotel-WLAN geguckt. Und das ging auch nicht gut aus.
Ja, Leipzig wird auch natürlich dieses Mal nicht einfacher, bevor wir jetzt sie in der Vergangenheit verlieren. Ich habe ja viele, viele schlechte Erinnerungen tatsächlich zu Hause. Ich denke, es wird ein super schweres Spiel. Ich habe Leipzig letzte Woche hier gegen Union gesehen. Das war schon sehr souverän, leider. Das muss man schon sagen. Es war teilweise einfach, es war zu schnell für Union. Und ich hoffe, dass Borussia da besser mit klarkommt.
Ich bin mal gespannt, wie das Rose-System gegen einen Gegner wie Leipzig Früchte tragen kann. Schalke war total destruktiv, hat im Prinzip ja sich hinten eingekesselt, hat auf eine gut funktionierende Abwehr gesetzt. Mainz ist über den Kampf gekommen, wollte die Konter setzen. Leipzig spielt so ja auch, aber grundsätzlich ja erstmal von der Anmutung eher offensiver ausgerichtet. Klar, die sind die Pressingmaschinen der Bundesliga und wollen dann über ihre schnellen Leute, über einen Werner etc. pp. Nach vorne kommen, über die schnellen Außenhalstenberg, Klostermann, genau. Haben eben grundsätzlich so mehr so diese aktive Art und Weise, Fußball zu spielen. Wir wollen das ja auch implementieren. Also insofern, jetzt in Mainz haben sich die Spielsysteme total gespiegelt, Raute gegen Raute. Das wird jetzt gegen Leipzig anders sein. Aber so die Anmutung, wie man ein Fußballspiel gewinnen möchte, wie man zu Toren kommen möchte, ähnelt sich ja in dem Fall.
Ja, und ich glaube, wir haben es gestern gesehen. Ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen. Leipzig gegen die Eintracht. Knappes Ding. Ich weiß nicht, hast du es gesehen, das Spiel?
Also ich war arbeiten und es lief da dann aus der Skybox kam dann das Spiel und dementsprechend habe ich relativ viel miterlebt. Musste mich leider zweimal über den schlimmsten Tor-Jingle der Bundesliga echauffieren. Also dieses viel gut, ganz schlimm und generell auch dieses Programm, was Sky rund um Leipzig fährt. Also ich weiß nicht, ob du von diesem, wie heißt sie, Silvia Walker, so eine Sky-Moderatorin, ob du von diesem Walker-Gate gehört hast in der Sommerpause. Die hat halt so ein Filmchen gedreht im RB-Trainingszentrum und also es war bei Instagram irgendwie, das so ein Einminüter und hatte dann auch natürlich ein Leipzig-Trikot an, wie sie das für eine Berichterstatterin sich gehört und hat dann mega das Loblied auf RB Leipzig gesungen und Jessica Castrop hat auch wieder sowas gesagt von wegen, ja jetzt muss aber mal gut sein mit dem Protest und so und es ist so eine Verweichlichung, die mich einfach ankotzt und deswegen kann ich Leipzig-Spiele, egal gegen wen es geht, nicht einfach so verfolgen.
Also wenn ich ja sowas höre, tut mir leid, aber da kann ich nicht mehr. Der Protest gegen RB Leipzig, der darf nie aufhören. Der muss immer weitergehen und das ist, das finde ich, ist eine schwache Aussage, sowas zu sagen. Klar, vielleicht muss man das auch immer relativieren, vielleicht muss man da auch den persönlichen Hintergrund sehen und vielleicht hat Sky da noch ein anderes Interesse, mit RB irgendwie zusammenzuarbeiten. Nichtsdestotrotz, finde ich, muss man zumindest akzeptieren, dass Leute dagegen protestieren und die Ansichten von Leuten verstehen, die protestieren.
Vor allen Dingen, wenn es gute Proteste sind, die keinem wehtun, wie das Union zum Beispiel beherzigt hat mit dem stillen Protest, ja, der dann auch seinen Impact insofern hat erzeugen können, als dass im Vorfeld darüber berichtet wurde. Ja. Und das ist ja das Ziel von solcher Proteste. Und wenn sie dann noch friedlich sind, muss man es eigentlich positiv hervorheben.
Mit einer grandiosen Ansage vorher vom Stadionsprecher von Union, Christian Arbeit, der gesagt hat, jedem dem Mitgliederbestimmung und die Demokratie eines Vereins wichtig sind, ist eingeladen, 15 Minuten lautstark zu schweigen, hat er gesagt. Und das fand ich hervorragend. Und genau so sollte der Protest aussehen, friedlich. Aber er sollte da sein. Und er darf nicht einfach, man darf sich nicht einfach dran gewöhnen, dass sie da sind, weil im schlimmsten Fall kommen immer mehr von diesen Vereinen hoch und ich glaube, keiner will eine Bundesliga mit Red Bull Leipzig gegen Monster Halberstadt. Ich glaube, da sind wir auch alle nicht mehr froh. Und wenn wir hier nur noch über unsere Derbys in der Regionalliga West gegen den FC berichten, dann.
Oder wenn man Sonntag sieht, wo um 13.30 Uhr der KSC gegen den HSV spielt.
Ja,
also absolut. Das ist ja dann das Kontrastprogramm letztendlich. Ich meine, ja. Leipzig hatte immerhin mit der Eintracht aus Frankfurt mit einem geilen Gegner. Aber wenn das dann, ich meine, wir kennen alle die Berichte über die Einschaltquoten von Leipzig Einzelspiel gegen Hoffenheim, wo das bei Sky quasi null Menschen gucken, weil so gar nicht mehr gemessen werden kann, so wenig Menschen interessieren sich dafür. Also insofern, wir haben jetzt über Leipzig, über das Konstrukt RB Leipzig gesprochen und werden uns da auch im Nachgang sicherlich nochmal dran abarbeiten. Wir hoffen diesmal auf ein positives Ergebnis für uns. Ja. Und wir hören jetzt auch mal rein, was Dobby sagt.
Ich am Freitag, so wie es aussieht, ich fahre in Borussia Park, bin ich voll überzeugt, auch gegen Leipzig, die ja total gut bisher in die Saison gestartet sind und reingekommen sind. Ich sage, da gibt es den ersten Heimsieg. Dobby ist da, ich sorge für Stimmung. Mein Tipp gegen Leipzig, ein herrliches 2:0. Borussia Park, bist du bereit?
Ja, wir sind bereit. Der Borussia Park ist bereit, er wird bereit sein am Freitag. Dobby tippte auf ein 2:0, er ist da. Macht Stimmung, dann läuft das.
Ja, wenn Dobby da ist und Stimmung macht, dann mache ich mir da auch gar keine Gedanken. Dann werden wir die 3 Punkte im Borussia-Park behalten.
Ja, ich bin auch grundsätzlich optimistisch jetzt gerade auch, weil wir eben jetzt die 4 Punkte haben und so in das Spiel gegen Mainz, gegen Leipzig gehen. War schon wichtig, dass wir jetzt vor diesem unfassbar schweren Spiel und danach kommt ja auch das Derby, danach kommen 2 Derbys im Prinzip, dass wir uns 4 Punkte erarbeitet haben. Das war auch mein Ziel. Und wenn man jetzt gegen Leipzig was mitnimmt, läuft das alles gut und man kann dann auch beruhigt in die Länderspielpause gehen. Spannend wird zu sehen sein, mit welcher Grundstimmung man in das Leipzig-Spiel geht, denn an dem Tag gegen, ich glaube, 13 Uhr blicken wir alle in die Schweiz.
Ja, genau, da blicken wir alle nach Nyon, richtig. Da wird die Auslosung stattfinden, diesmal nicht im Beisein von Rainer Bonhoff und Max Eberl, die in Mönchengladbach bleiben, weil abends eben das Spiel ansteht. Aber trotzdem wird Borussia vertreten sein und ich denke, der ganze Verein wird auf diese Auslosung um 13 Uhr schauen. Vielleicht sind nicht alle seit 5 Wochen wie wir davon angefixt von dieser Auslosung und schieben sich seit 5 Wochen die Auslosungstöpfe hin und her. Aber ich bin sicher, dass spätestens am Donnerstagabend, wenn die Töpfe endgültig feststehen, dass dann auch jeder mal einen Blick drauf werfen wird und auch jeder sich auf die Auslosung freuen wird und total gespannt sein wird.
Genau, also du hast es angesprochen, wir müssen wirklich bis Donnerstag gegen 23 Uhr warten, bis da die letzten Spiele durch sind, bis wir final die Töpfe uns zusammenkleistern können. Wir haben das Ganze aber natürlich nerdmäßig auf die Spitze getrieben, Klammer auf, Nerd-Level 3000, Klammer zu, muss man sicherlich konstatieren, denn ich mache jetzt also hier auf dem Laptop mal eine Lostopfliste auf, die die Bedingung hat, dass sich in den Rückspielen jeweils die Mannschaft durchsetzt am Ende, die das Hinspiel gewonnen hat.
Genau. Also letzte Woche haben wir noch davon gesprochen, dass es knapp 62 Teams waren, die noch möglich waren. Und ja, darauf aufbauend haben wir jetzt, wir haben die ganzen Töpfe durchgerechnet, durchgespielt und nach den ersten Runden haben wir jetzt das erste Ergebnis, die ersten Töpfe, wie sie aussehen würden, wenn sich alle Teams, die jetzt einen leichten Vorteil nach der ersten Runde haben, jeweils durchsetzen. Natürlich aus der Champions League dann die unterlegenen Teams runterkommen und die in den Europa League Playoffs befindlichen Teams sich durchsetzen, die mit dem Vorteil.
Klingt komplizierter, als es eigentlich ist, aber ja. Also was die Champions League betrifft, da gibt es ja eh nur 6 Partien und ja, da ist jeweils oder in den meisten Fällen schon eine sehr klare Tendenz zu erkennen, weil sich die favorisierten Teams auswärts knapp haben durchsetzen können oder Olympiakos Piräus zum Beispiel zu Hause 4-0 gegen FK Krasnodar gewonnen hat, in der Höhe auch überraschend. Ajax Amsterdam lustigerweise war höchst unsouverän, 0-0 bei Thomas Dolz Apoel Nikosia auf Zypern, aber ich bin mir sicher, die werden sich durchsetzen. In dem Fall haben wir dann natürlich, also wenn Mannschaften auswärts unentschieden gespielt haben, dann ist für uns bei der Europa League natürlich maßgeblich eben die Mannschaft, die auswärts unentschieden gespielt hat, die eben dann den Vorteil hat. Bei der Champions League in dem Fall hat für uns dann natürlich Ajax Amsterdam den Vorteil, die dann in die Champions League kommen würden und Apoel Nikosia in die Euroleague-Gruppenphase schicken.
Apoel, wenn sie runterkommen in die Europa League, für uns uninteressant, weil sie würden im selben Topf landen wie wir. Genauso wie viele andere. Das heißt, 11 Teams sind alleine aus dem Rennen, weil sie im selben Topf sind wie wir. Das heißt, es bleiben noch 36 Teams über, die wir jetzt hier aufgeführt haben. Auf die wir treffen können. 35, tut mir leid, weil der VfL Wolfsburg in dem Fall in Top 1 ist und auf den können wir ja nicht treffen. Deutsche Teams sind erst ab dem Achtelfinale erlaubt, wie wir es damals gegen Schalke erlebt haben. Wollen wir jetzt nicht dran erinnern.
Wird nächstes Jahr besser laufen. Deswegen vorausschauen lieber. Und wir haben ja jetzt mal unsere Gruppen, unsere Wunschgruppen zusammengestellt. Ich würde sagen, wir starten mal mit unserem Dauergast Dobby.
Manchester United, sagen wir mal ganz auf die Schnelle, Espanyol Barcelona und die Glasgow Rangers. Schöne Stadien, volle Hütte und ich denke mal, es wird ein paar schöne Auswärtsfahrten. Schönen Urlaub auch mal wieder machen in Barcelona.
In Barcelona habe ich übrigens Dobby kennengelernt, als er dort alleine unterwegs war, ein Foto wollte mit, ich weiß gar nicht mehr, es war der Plaza Catalunya mit irgendeinem Ding hinten im Hintergrund und wir dann auf diese gefühlt 8-spurige Straße standen, da gerade irgendwie eine Phase erwischt haben, also eine Rotphase, wo nichts los war, ich das Foto von ihm machte mit seiner eiserne Fohlenflagge und ich war mit meinem Papa dort und da habe ich Dobby kennengelernt tatsächlich und seitdem verbindet uns eben die Liebe zur Borussia hier in Berlin und die verbindet ja auch dich jetzt mit Dobby. Was würdest du denn zu der Gruppe sagen? Manchester United, Espanyol Barcelona und die Glasgow Rangers?
Ja, Manchester United gehe ich, denke ich, mit. Also ich glaube, bei aller sportlichen Herausforderung, die dann auf uns wartet, vielleicht ist Menu nicht mehr das Man United. Ich glaube, Menu ist ein bisschen abwertend, oder? Aber gut, ich mag Menu nicht besonders. Dann darf ich glaube,
generell sagt, glaube ich, in England niemand Menu, sondern alle Man United. Das ist so ein deutsches Ding.
Ich glaube, Menu ist sehr abwertend. Also wenn ich das richtig, ich glaube, Menu ist wirklich schon fast beleidigend. Also das sagen wirklich Leute, die Man United überhaupt nicht mögen, sagen, glaube ich, Menu.
Also Liverpooler.
Genau, demnach dürfen wir hier, glaube ich, Menu sagen.
Also das Positive wäre auch durch die Gladbacher Kontakte nach Liverpool, also in der Fanszene, könnte man natürlich auch sogar darüber nachdenken, in Liverpool zu nächtigen und von dort nach Manchester zu fahren, wie auch immer. Manchester, jetzt haben sie gegen Crystal Palace verloren zu Hause, also sportlich ist da auch was drin, aber Old Trafford wäre halt auch wirklich mal eine geile Nummer. Was sagst du denn dann zu Espanyol Barcelona und den Glasgow Rangers, wenn ich mir das Ganze jetzt mal in der Gesamtgruppe anschaue, wäre das ja quasi die Champions League-Gruppe von zuletzt nur mit anderen Vereinen. Also statt Manchester City United, statt FC Barcelona Espanyol und statt Celtic die Rangers.
Ja, also ich muss sagen, ich gehe da bei der Gruppe insgesamt nicht ganz mit, weil mir wäre sie ein bisschen zu schwer. Also gerade mit Espanyol, Man United, das wäre schon eine Gruppe. Ich finde, es dürfte sportlich etwas leichter werden. Du hast ja schon gesagt, Barcelona, ihr wart da, damals gegen den FC Barcelona, nicht gegen Espanyol. Ich war auch das letzte Mal, als ich in Barcelona war, war ich auch wegen Borussia da, nach dem Spiel in Villarreal damals, schon ein bisschen länger her, noch einen Tag dann in Barcelona hinterher verbracht. Ich bräuchte Espanyol tatsächlich nicht. Die Spanier mit ihren Beschränkungen im Stadion und der spanischen Polizei, weiß ich nicht. Ich bin eher nicht dafür. Ich bin eher, wäre ganz zufrieden, wenn der Kelch Getafe und Espanyol an uns vorbeigeht. Espanyol noch ein etwas größeres Stadion, können immerhin noch ein paar mehr Leute mit. Getafe wäre für mich so ein bisschen der Worst Case. Bisschen super GAU, weil kleines Stadion und Spanien, viele wollen hin. Ich glaube, das wäre unsportlich sehr schwer. Also ich glaube, da kommt viel zusammen. Glasgow Rangers wäre natürlich ein Traum. Wir waren damals im Celtic Park und jetzt noch zu den Rangers. Die Rangers, die uns damals übrigens gefeiert haben, nachdem wir Celtic geschlagen haben, muss ich immer noch dran denken.
Ich habe generell gerade die Idee, wenn es dann losgeht Mitte September und wir natürlich auch zu den Euroleague-Spielen Folgen machen werden, wir sollten mal so ein paar Storys den Hörerinnen und Hörern näher bringen aus von Europapokalreisen, denn da haben ja auch wir schon einiges erlebt und es ist auch teilweise, glaube ich, sehr lustig gewesen.
Das war teilweise schon sehr lustig, ohne da jetzt was anteasern zu wollen, aber Zugfahrten durch Bosnien-Herzegowina sind schon ein Abenteuer, das muss man so sagen. Um jetzt nochmal zur Wunschgruppe zurückzukommen, Man United, da bin ich sogar bei Dobby, das muss ich sagen. Aus Top 3 würde ich mir dann statt Spanien, würde ich mir Portugal wünschen. Und zwar Vitória Guimarães, eine kleine Stadt, leicht nordöstlich von Porto. Fände ich super spannend. Wäre für mich ein Highlight und ja, das wäre klasse. Ansonsten der FC Linfield, für mich eine Riesensensation, dass die aktuell noch in der Gruppe stehen, im Top 4 sind. Ist nicht ganz klar, oder es kann passieren, dass Karabach Achdam da reinrutscht. Es steht nur 3-2 für Linfield. Haben noch das schwere Auswärtsspiel in Baku vor sich. Ansonsten, wenn sie das schaffen, es wäre natürlich eine Sensation. Nordirisches Team in der Gruppenphase, spielen in Belfast. Großes Stadion, kleiner Verein. Ich glaube aber mit viel Herz, viele
Fans. So groß ist es, glaube ich, gar nicht, ne? Aber ja, gut. Trotzdem, das bekannte nordirische Stadion, weil ja auch unsere Nationalmannschaft da jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder ran muss in Quali-Spielen.
Und deshalb eine Gruppe mit Man United, Guimarães und Linfield aus Nordirland wäre sportlich sicherlich absolut machbar und spannend.
Definitiv, also da muss man den Anspruch haben, als Borussia Mönchengladbach mindestens Zweiter zu werden. Das trifft auch auf meine Wunschgruppe zu, würde ich sagen. Ich gehe bei Manchester United, habe ich eben gesagt, natürlich würde ich da mitfahren, im wahrsten Sinne des Wortes, mitfliegen. Finde ich, wäre ein geiles Los. Ich habe mich jetzt aber mal dagegen entschieden bei meiner Wunschgruppe, weil ich noch nie in Lissabon war. Ich habe aber nur Gutes gehört von Lissabon und Sporting, jetzt wo Bas Dost doch nicht mehr da spielt, ist er heute zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Sporting, eine machbare Nummer und als Stadt. Stadion ist auch nicht klein, also ist vom Gesamtpaket, glaube ich, sehr ansprechend. Dann bei Top 3 sehr schwer, zumal wir neben den spanischen Clubs, die ich auch nicht brauche, ehrlich gesagt, mit den Wolverhampton Wanderers auch noch einen englischen Traditionsverein haben. Wir haben Standard Lüttich um die Ecke. Ich war einmal in Lüttich. Bombastische Stimmung, was daran liegt, dass durch diese Arbeiterstadtmentalität, die Lüttich hat, durch die Geschichte.
Ich glaube, das hattest du letztes Mal auch schon erwähnt.
Genau, hat sich dort wirklich so eine italienische Ultra-Kultur entwickelt. Geile Stimmung, aber Problem da, der Ticket-Run wird unmenschlich sein und dementsprechend wird schwer, an Tickets zu kommen. Maribor ist auch nah. Liegt er direkt an der österreichisch-slowenischen Grenze, hat ein unfassbar kleines Stadion, Ljudski Vrid, auch eigentlich nicht so geil dann als Gegner wegen des kleinen Stadions. Das trifft auf Partizan Belgrad nicht zu, deswegen Partizan Belgrad fände ich geil. Ich fände aber auch geil Racing Straßburg, sollten die sich gegen Frankfurt durchsetzen. Die Stimmung im Hinspiel beim 1-0 gegen die Eintracht war überragend. Dagegen würde sprechen, es ist sehr nah, da werden auch wieder sehr viele hin. Deshalb habe ich mich final entschieden für Malmö FF mit Markus Rosenberg, der dort immer noch die Tore schießt. Und das Stadion ist nicht ganz klein, es ist glaube ich so um die 30.000, ist ja dabei Stockholm gelegen.
Malmö ist ganz im Süden Schwedens, Kopenhagen.
Kopenhagen, also, sorry.
Die Öresundbrücke, die Kopenhagen mit Malmö verbindet, also Luftlinie, glaube ich, sehr, sehr nah eigentlich. Malmö ist viel näher, als man denkt, ist gar nicht weit weg. Allerdings ist Malmö auch keine Schönheit, das muss man ganz klar sagen. Ich war im vergangenen Jahr mal da, war sehr regnerisch, sehr trüb.
Warst du nicht sogar schon mal im Stadion?
Nee, im Stadion in Malmö war ich noch nicht. Ich habe Malmö mal bei AIK in Stockholm gesehen, in der Friends Arena. Das war auch ein geiles Spiel, zwei geile Traditionsvereine mit starken Fanszenen tatsächlich. Da war richtig was los. Da habe ich Malmö mal spielen sehen, nicht in Malmö, sondern eben in Stockholm. Und ja, Malmö, ich fände, mein Highlight, größtes Highlight wäre Trondheim tatsächlich. In Trondheim war ich auch schon und im Vergleich zu Malmö ist Trondheim eine viel schönere Stadt.
Absolut, das berichten ja auch alle Kreuzfahrttouristen, weil es ja, glaube ich, so eine Kreuzfahrtstadt, so wie Bergen, Trondheim, da an der Küste liegt der Trondheim. Also Skandinavien können wir uns vielleicht drauf einigen in dem Fall. Oder Süden mit Guimarães würde ich auch mitfliegen. Dann, du gehst auf Linfield mit der Einschränkung, dass es für Linfield in Karabach in Baku bei Karabach-Agdam sehr schwer werden wird, die Gruppenphase zu erreichen. Ich werde dann Budapest wählen wollen. Also, weil genau wie Lissabon eine der schönsten Städte Europas. Wird ja nachgesagt und ich war bei beiden noch nicht und dementsprechend würde ich das Praktische mit dem Nützlichen verbinden wollen, also neben Lissabon auch noch Budapest in die Gruppe. Machbar ist es aus sportlicher Sicht ja auch.
Ja, ich war schon dreimal in Budapest, dieses Jahr das letzte Mal. Als ich angekommen bin, bin ich Straße lang gefahren mit dem Bus, da bin ich vorbeigefahren an einem offensichtlich an einem Geschäft, das sah aus wie ein Geschäft, stand ganz dick das Wappen von Ferencváros dran und da stand nur ganz stumpf Ferencváros Fight Club, ein paar boxende Menschen und ein paar Symbole für ein Ferencváros abgebildet. Da merkt man keine Kinder von Traurigkeit, die Jungs da unten, aber allgemein gehe ich mit dir. Ich bin auch totaler Osteuropa-Fan. Ich würde gerne in den Osten, tatsächlich, hört sich blöd an, aber ich glaube, da gehen viele nicht mit. Viele sind da eher bei Spanien und Italien, aber ich finde den Osten halt geil. Und dazu muss ich mal sagen, Budapest, ja, wäre geil, aber wir haben auch gar nicht so viel Ostblock, wenn man das mal so abwertend sagen möchte. Ostblock ist gar nicht so viel drin, wenn wir jetzt mal Jerewan in Armenien da rausnehmen, weil es einfach so absurd weit hinten.
Da sprichst du über Ararat-Armenier.
Ararat-Armenier, die in Jerewan spielen und jetzt das Hinspiel gegen Düdelingen aus Luxemburg gewonnen haben. Wenn wir die mal rausnehmen, dann haben wir nur 8 Teams aus Osteuropa, auf die wir treffen können. Und davon sind 2 eben Maribor, du hast sie schon angesprochen, und Slovan Bratislava, die ich erwähnen möchte, die quasi direkt hinter der österreichischen Grenze liegen. Also gefühlt eigentlich nicht Osten.
Ja, okay, das stimmt. Aber ich finde es ja auch ganz interessant, dass du gerne in den Osten möchtest, in deiner Wunschgruppe, aber keinen Ostverein drin hast.
Ich kann mich einfach nicht entscheiden.
Und ich glaube,
20 Wunschgegner.
In deiner Gruppe ist ja, glaube ich, Manchester das östlichste, oder? Gegenüber Guimarães und Linfield.
Ja, ich glaube auch. Ja, nee, ich habe 20 Wunschgegner, daran liegt es einfach. Ich habe nur so ein paar, die ich gerne vermeiden möchte. Ich glaube, die Liste ist tatsächlich kürzer. Um nochmal kurz den Osten zu Ende zu bringen, Partizan hast du schon angesprochen, das wäre natürlich auch ordentliche Nummer.
Da fällt mir ein, Roter Stern ist auch nicht ganz unmöglich, weil Roter Stern spielt im Rückspiel der Champions League Playoffs gegen
bei IB.
Zu Hause gegen IB. Die haben bei IB, bei den Young Boys, kennen wir auch aus unserer Champions League-Historie, 2-2 gespielt. Marco Marin, Captain von Roter Stern, wäre auch eine geile Nummer, wenn die runtergehen. Aber da ist eben fraglich, ob sie überhaupt runtergehen. Stand jetzt hat ja Roter Stern dagegen IB sogar die besseren Karten, in die Champions League erneut zu kommen.
Ja, genau. Dann haben wir Moskau, ZSKA. Ich glaube, also das wäre schon so eine der Nummern aus, gerade in Top 1 haben wir, glaube ich, viel, wo wir auch sagen, da würden wir gerne hin. ZSKA Moskau, das wäre natürlich auch so eine heftige Nummer. Dann haben wir im Nachbarland, aktuell nicht ganz so eine gute Beziehung zu Moskau, hat Kiew. Die wären auch möglich. Dynamo, du kennst Kiew.
Genau, also ich habe mal einen halben Tag in Kiew verbracht. Als wir dort unser Champions-League-Playoff-Spiel hatten, das erste Auswärtsspiel von Borussia Mönchengladbach nach irgendwie 15, 16 Jahren Abstinenz, Zuletzt war es ja 96, damals UEFA Cup, Spiele gegen Arsenal, gegen AS Monaco und so. Und dann eben kam das Kiew-Spiel, zu Hause hatten wir 3-1 verloren, Alexander Ring brachte uns früh in Führung, das reichte nicht und dementsprechend ist man natürlich jetzt mit einem schlechten Gefühl nach Kiew gereist, aber es war eigentlich egal, weil es war für mich damals, es war einfach unwirklich, dass ich meinen Verein, den ich nur, ich bin 93 geboren, den ich nur aus Abstiegskämpfen bewusst wahrgenommen habe, mal in so einem Spiel sehe, die Champions League-Hymne auswärts höre und ja, Kiew erleben konnte, spannende Stadt, was ich erlebt habe, eine ziemlich krasse Stadt auch. Und was interessant war, was mir in Erinnerung geblieben ist, es ist alles unfassbar günstig gewesen. Also für so eine Cola am Straßenrand hat man irgendwie umgerechnet 40 Cent bezahlt oder so für so einen halben Liter Cola. Man bezahlt ja, glaube ich, in der Ukraine mit Rivna. Und eine Anekdote noch, das Hinspiel, das Ticket fürs Hinspiel, Nordkurve, Sitzplatz, alles, gibt ja keine nominell keine Stehplätze in der Champions League. Das Hinspiel 39,50 Euro die Karte. Das Rückspiel, kein Scheiß, 4 Euro. 4 Euro umgerechnet für ein Champions League-Spiel, Kiew gegen Gladbach. Und dann hätten wir fast sogar noch 3-1 gewonnen. Es hat nur zum 2-1 gereicht, knapp ausgeschieden. Dann ging es auch direkt aus dem Gästeblock, nachdem man da noch irgendwie anderthalb Stunden ausharren musste zum Flughafen und mit dem Charterflug. Ich glaube, Germania war es mittlerweile auch schon insolvent, mit Germania zurück nach Düsseldorf.
Ja, spannend. An der Stelle, ich werde Kiew am Freitag erleben. Ich fliege am Freitag nach Kiew. Das heißt, unsere nächste Folge von Pfostenbruch ist die erste Folge von Pfostenbruch, die wir nicht zusammen aufnehmen können.
Was machst du in Kiew?
Ich, am Samstag fahre ich nach Tschernobyl.
Was man so macht.
Als erstes schaue ich mir natürlich Borussia gegen Leipzig an. Ich fliege natürlich nach Kiew, um mir Borussia gegen Leipzig anzuschauen, ganz klar. Nee, Samstag bin ich in Tschernobyl und am Sonntag schaue ich mir einen Gegner für die Europa League Zwischenrunde oder besser 16. Finale an, nämlich Schachtjor Donetsk, die zu Gast sind bei Olympic Donetsk, das heißt Derby Donetsk, aber da in Donetsk aktuell Krieg ist und Olympic in Kiew spielt. Werden wir uns das Spiel live in Kiew anschauen. Schachtjor spielt ja in Kharkiv, weiter östlich in der Ukraine, Olympic Donetsk, weiterer lokaler Verein aus Donetsk spielt in Kiew.
In welchem Stadion?
In dem von Dynamo tatsächlich.
Achso, in dem Olympiski.
Genau, also ja. Die haben ja drei Stadien irgendwie. Also es gibt ja einmal das Olympiastadion.
Das, wo auch das EM-Finale genau, 2012 stattfand. Genau,
wo du auch warst, genau. wo Borussia damals gespielt hat, das ist das ganz Große. Dann gibt es noch ein Dynamo-Stadion, da passen knapp 17.000 rein. Da spielt Dynamo Kiew die kleinen Spiele.
Ist das nicht das irgendwie Valerie Lobanowski?
Ja, genau, ja, so heißt es. Ja. Das ist das Kleine von Dynamo, da spielen die kleinen Spiele. Aber das eigentliche Heimstadion eben von Dynamo Kiew, da spielt Olympic seine großen Spiele, zum Beispiel jetzt gegen Schachtjor. Und für kleine Spiele hat Olympic noch so einen ganz, ganz kleinen Sportplatz. Also wirklich ein besserer Sportplatz, das kann man eigentlich nicht Stadion nennen.
Ja, nach diesem kleinen Ukraine-Exkurs werden wir ja, uns jetzt nochmal, sind ja nur noch 4 Tage, nochmal mental darauf vorbereiten, werden vielleicht nochmal spaßeshalber die eine oder andere Tour durchdenken.
Ja. Werden erstmal noch herausfinden, wo Alexandria tatsächlich spielt.
Jetzt machst du das nächste Ukraine-Fass auf.
Wir bleiben jetzt einfach thematisch, ich will jetzt einfach knallhart bei der Ukraine bleiben. Alexandria, eine Kleinstadt, das Stadion ist zu klein. Ich habe noch nicht herausfinden können, wo die spielen. Eigentlich dürften sie nämlich nicht in ihrem Heimstadion spielen. Vielleicht wird es Dnieper. Warten wir mal ab.
Jetzt hast du alles reingeworfen. Dnipropetrovsk.
Die Stadt heißt nicht mehr Dnipropetrovsk, glaube ich. Seit 2016 heißt die Stadt nur noch Dnieper.
Und warum? Ist ja auch klar, warum, ne? Weil sonst kann man das irgendwie an die westliche Welt auch nicht heranführen mit dem Stadtnamen. Sehr gut. Was wir nicht alles lernen hier in dem Pfostenbruch-Podcast. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt über ukrainische Groundhopper-Erlebnisse oder ukrainische Stadien, was auch immer, dann schreibt uns gerne an fabian@pfostenbruch-podcast.de. Das müssen wir jetzt nochmal machen. Ja. Fabian, nochmal.
fabian@pfostenbruch-podcast.de. Die E-Mail-Adresse für Kevin wird sicherlich bald kommen. Kevin ist eher derjenige, den ihr erreicht, wenn ihr uns auf Facebook anschreibt. Facebook auf unserer Seite Pfostenbruch Podcast oder
Genau, oder auf Twitter, da werden wir auch den Podcast wöchentlich verbreiten. Da findet ihr einfach den Pfostenbruch-Podcast unter meinem Profil Kevin Schulte. Einfach dort mal schauen. Und jetzt muss ich sagen, bin ich richtig heiß. Jetzt bin ich noch heißer als vor dem Podcast auf die Auslosung. Das Leipzig-Spiel, das läuft so nebenbei. Dann müssen wir natürlich dann irgendwie hinten raus an dem Abend noch irgendwie wuppen. Am besten gewinnen wir das, haben vorher eine geile Gruppe und fliegen dann in den nächsten Monaten durch Europa.
Dann fliegen wir durch Europa. Da freue ich mich schon drauf. In der Zwischenzeit hört uns doch einfach weiter zu auf Spotify, wie ich eben gelernt habe, Apple Podcasts heißt es jetzt. Und auf allen möglichen weiteren Plattformen. Folgt uns da gerne. Ja, wir hören uns am Freitagabend dann wieder.
Genau, bis Freitag nach der Auslosung zur Europa League Gruppenphase und nach dem Spiel gegen RB Leipzig. Ciao.
Bis dann.
Starko. So, jetzt bin ich mal gespannt. Mach mal. Ich muss